Linda, sag mal, welches Jahr haben wir eigentlich?
Ich hoffe ganz ehrlich, dass schon 2021 ist, aber ich bin mir nicht so sicher. Was meinst denn du, liebe Nora?
Ich befürchte, dass noch 2020 ist.
Oh.
Leider Gottes. Und dass die Welt schon untergegangen ist.
Aber wir sind immer noch hier.
Oh,
Im Podcast-Universum.
vielleicht ist es unser Schicksal, dass wir noch hier sind.
Wir sind schon wieder so mysteriös.
Aber das passt heute auch ganz besonders, dass wir so mysteriös sind, weil wir über ein sehr mysteriöses Thema reden werden, nämlich über eine Mystery-Serie, die da ist.
Dark.
Ja, aber bevor wir uns in die düsteren Gefilde von Winden begeben, werden wir erstmal so miteinander reden, so wie wir das immer tun.
Ganz genau.
Wie geht es dir, abgesehen davon, dass noch 2020 ist?
Ja, auch mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe die letzten 2 Tage damit verbracht, Dark durchzusuchten. Die letzten Folgen, die mir noch gefehlt haben. Das heißt, ich bin total in Stimmung für diese Folge. Ich bin pumped. So sieht's
Ich
aus.
hab's jetzt gerade zwar nicht nochmal geguckt, aber es ist noch nicht so lange her bei mir. Dafür ist heute das Wetter so perfekt. Also es ist neblig, man sieht eigentlich nicht mal die Nachbarhäuser. Und irgendwie, also eigentlich ist es heute perfektes Darkwetter. Von daher passt
Das
es
stimmt.
perfekt, dass
Und
wir.
dass wir heute drüber reden, vor allen Dingen, es wird ja auch schon früh dunkel, ne? Also eigentlich nehmen wir nur noch im Dunkeln auf.
Ja.
Also wir sind total in Stimmung, muss man sagen.
Ja, es ist auf jeden Fall schon dark genug, um ja, das Thema anzusprechen. Und ja, davon abgesehen geht es mir auch eigentlich ganz gut. Ich bin jetzt auch öfters im Homeoffice, was noch ungewohnt ist, aber ich
Du gewöhnst
lerne,
dich langsam dran.
ja, ich gewöhne mich langsam dran und ich lerne ja von den Besten. Von der
Ja,
Besten.
du kannst mich Miss Homeoffice nennen, ja.
Ja, du bist ja schon Profi.
Ich bin festgewachsen auf diesem Schreibtischstuhl. Ich bewege mich einfach gar nicht. Seit ich aufgehört habe zu arbeiten, heute sitze ich hier.
Das
Ja.
ist
Aber wir haben ja jetzt schon angeschnitten, worüber wir reden.
Oh,
Und
naja, wir haben
zwar.
es schon deutlich gesagt.
Genau, wir haben es schon deutlich gesagt. Wir reden über Dark. Das ist eine Netflix-Original-Produktion
Aus
aus
Deutschland.
Deutschland. Das muss man dazu sagen. Nora, du hast mir eben gerade noch erzählt, dass es die erste deutsche Netflix-Produktion war.
Ja, ich hoffe, ich habe damit jetzt nichts Falsches gesagt, aber ich
Also
bin mir eigentlich
im
sehr sicher.
Seriensparte. Es gab
Ja.
ja noch diese andere Serie, von der ich den Namen vergessen habe, die in verschiedenen Ländern gespielt hat. Da war ja auch ein Part, der in Deutschland gespielt hat.
Aber das war später. Ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass es Dark war, die zuerst kam. Allgemein auch, ich glaube, es gab auch keinen Film vorher, keinen Netflix, aber.
Wir schwimmen wieder im gefährlichen Halbwissen hier rum. Aber genau, warum reden wir denn über Dark, liebe Nora?
Weil diese Serie etwas hat. Um das jetzt mal ganz vage zu sagen. Nein, das ist ja eine sehr. Also man. Du merkst schon, es ist.
Schon ins Schwimmen.
Ich meine, wir haben uns die Frage schon vorher gestellt und ich hätte vielleicht über die Antwort nachdenken sollen. Nein, es ist einfach eine wahnsinnig gut gemachte Serie. So, also subjektiv gesehen, aber auch objektiv eigentlich auch gesehen.
Genau, weil man kann ja nicht sagen, wir sind die Einzigen, die das jetzt geschaut haben, sondern das war, also wenn man jetzt Netflix glauben will, eine Zeit lang auch die Serie, die am meisten geschaut wurde auf Netflix. Und sie wurde auch irgendwie zur besten Netflix-Serie überhaupt irgendwie in so einer Kampfabstimmung sozusagen gewählt. Also das sind nicht nur wir, die da jetzt begeistert waren, sondern auch noch viele andere Menschen, nicht nur in Deutschland, auch anderswo. Ja.
Ja, also ich habe auch schon Beiträge in Facebook-Gruppen, in denen internationale Leute drin sind, vor allem Briten, gelesen.
Nur und redet gerade über ihre Gruppen von Alice und James Podcast.
Alice und John, bitteschön.
Siehst du, ich rede noch nicht ihren Namen hin, obwohl du mir so häufig davon erzählst.
Ja, und ich war ganz überrascht. Also ich meine, ich habe mitgekriegt, dass Dark international gefeiert wird, aber dass dann wirklich auch viele Leute das so intensiv gucken und auch auf Deutsch tatsächlich gucken, mit Untertiteln dann halt. Und ich habe ja schon Probleme damit, dieser Serie zu folgen, obwohl ich die Sprache kann. Wie es dann Leute schaffen, die dieser Sprache nicht mächtig sind, das Hut ab. Oder vielleicht sind die Untertitel hilfreich.
Ich habe tatsächlich zwischendurch mal deutsche Untertitel angemacht, weil ich Tonprobleme hatte, weil es laut bei mir zu Hause war. Aber ich glaube, in anderen Ländern ist es einfach viel verbreiteter, es nicht synchronisiert zu sehen, sondern mit Untertiteln. Deswegen sind wir da, glaube ich, ein bisschen verwöhnt. Aber es war einfach mal mega cool, eine Serie zu schauen, im deutschen Original. Und das waren einfach tatsächlich die Schauspieler, die man gehört hat. Also ich bin das halt nicht gewöhnt. Ich gucke ganz selten deutsche Serien. Du bist da ja ein bisschen bewanderter, würde ich mal so behaupten.
Ja, aber das kam auch erst nach Dark, finde ich. Weil dadurch ja auch eine ich nenne es mal Bewegung, ins Rollen gebracht wurde und danach immer mehr Serien auf internationalem Niveau produziert waren. Das finde ich ja auch etwas Besonderes an Dark, dass man irgendwann vergisst, dass es deutsch ist. Also so ging es mir. Mhm. Ich gucke ja sonst Serien vor allem im Original, also auf Englisch. Und da nehme ich irgendwann auch nicht mehr wahr, welche Sprache das ist, weil ich inzwischen behaupten würde, dass ich fließend Englisch kann. Und bei Dark merke ich zum Beispiel dann auch irgendwann, ach, das ist ja Deutsch. Ja, stimmt, da war was.
Genau, weil das Setting auch einfach woanders sein könnte eigentlich. Also es gibt bestimmte Elemente, die schon spezifisch deutsch sind oder was so wie Deutschland vielleicht im Ausland gesehen wird. Da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Aber
die sind mir gar nicht aufgefallen. Ich bin gespannt, echt, was du dazu sagen hast, weil ich wüsste jetzt spontan nichts.
Ja, ich überlege nochmal, aber es ist, ich weiß nicht, ich habe das schon irgendwie als sehr deutsch empfunden, so die Serie, aber auf der anderen Seite könnte es wirklich einfach eine Kleinstadt überall sein, also wo es einen sehr, 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 sehr großen Wald gibt und ein Atomkraftwerk. Wir können ja vielleicht nochmal so ein paar Eckpunkte nennen, einfach damit man sich ein bisschen orientieren kann, weil wir können die Handlung nicht zusammenfassen, ja, es ist einfach Menschen nicht möglich.
Aber trotzdem sei an dieser Stelle ein dicker, fetter Spoiler-Alert angebracht, weil auch wenn wir es nicht ganz schaffen werden, dass diese Serie darzustellen, wir kommen nicht drum herum, irgendwelche Sachen zu benennen, die später irgendwann in der zweiten oder dritten Staffel passieren.
Genau.
Zumal ich überhaupt gar nicht mehr den Überblick habe, was in welcher Staffel passiert.
Doch, das kriege ich noch ganz gut zusammen, weil ich die erste geschaut habe, dann war eine Pause, dann habe ich die zweite angefangen zu schauen und jetzt habe ich halt das Ende der zweiten und die dritte geschaut. Also ich kann es relativ gut auseinanderhalten, glaube ich. Aber für alle Leute, die uns jetzt verlassen, weil sie nicht gespoilert werden wollen, bitte, bitte schaut Dark und danach könnt ihr dann diese Folge hören.
Ja, und ich glaube auch, dass, also ich bin sowieso nicht so empfindlich bei Spoilern, weil ich dann immer eher neugieriger bin.
Ja.
Und vielleicht schaffen wir es ja auch, versuchen, Leute neugierig zu machen mit dem, was wir sagen. Weil man muss Dark gesehen haben. Punkt. Eigentlich wollte ich dem noch was anhängen, aber ich glaube, das reicht.
Das reicht einfach. So, jetzt können wir die Folge eigentlich auch beenden.
Nein, du wolltest ja jetzt noch zusammenfassen, worum es in Dark geht.
Genau, wir haben vorher noch mal so ein paar Sachen glattgezogen. Also die Serie ist 2017 gestartet, habe ich das richtig verstanden?
Ja. Ja.
Genau, und es spielt am Anfang im Jahre 2019. Und da geht es um eine Kleinstadt, die heißt Winden. Die liegt irgendwo in Deutschland. Sie könnte wirklich Norden, Süden, Osten, Westen. Das ist eigentlich wirklich total egal.
Vielleicht Norden wegen dem, wie heißt das, Ostfriesenerz?
Ja, aber vielleicht auch nicht Norden, weil Norddeutschland hat sehr wenig Wald, muss man dazu sagen. Deswegen vielleicht doch eher woanders. Aber das tut gar nicht so viel zur Sache, wo es liegt. Es ist ja sowieso eine fiktive Stadt irgendwo. Und da gibt es halt so, ja, da gibt es so ein paar Charaktere, die am Anfang wichtig sind. Da gibt es einen Polizisten und seine Partnerin. Da gibt es, ich glaube, 3 oder 4 verschiedene Familien, die in diesem Ort leben. Da gibt es dann die Schuldirektorin, ist sie, glaube ich, oder eine Lehrerin ist sie. Die ist mit dem Polizisten verheiratet. Ich mache es jetzt schon unnötig kompliziert, merke ich gerade.
Vor allem vergisst du eigentlich die 2 Protagonisten.
Ja, ich versuche so das Setting zu machen. Aber es gibt halt, genau, wir können ja auch auf der anderen Seite anfangen. Es gibt Jonas, das ist der Herr im Ostfriesen-Nerz, also in einem gelben Regenmantel. Der ist auch zum Symbol dieser Serie geworden, dieser Mantel, glaube ich.
Ja, weil der sticht halt raus in diesem düsteren Wald, so eine gelbe Jacke.
Genau, und ich glaube, so das einschneidendste Erlebnis, was am Anfang passiert, ist, dass Jonas' Vater Selbstmord begeht. Michael heißt er. Und dann ist Jonas alleine mit seiner Mutter Hannah. Und dann gibt es noch einen verschwundenen Jungen in diesem Ort. Mikkel ist der, der als erstes verschwunden ist. Es gibt nämlich mehrere Kinder,
die verschwinden. Ja, ich glaube, es verschwindet vorher schon jemand.
Erik Obendorf oder so?
Genau.
Das ist der, ne?
Aber Mikkel ist der relevanteste von denen, die verschwinden.
Genau, weil der nämlich zu einer dieser Hauptfamilien gehört. Und das ist der Sohn von dem Polizisten und der Schuldirektorin.
Genau.
Und die haben, der Mikkel, der hat noch 2 Geschwister. 2? Ja. Mhm. Magnus und Martha. Genau.
Klingt das auch sehr so norddeutsch. Muss man ja total, auch wieder sagen. Auch,
und der Bruder von, also um es noch komplizierter zu machen, der Bruder von Ulrich, der hieß ja auch Mats.
Ja.
Also das da dachte ich auch. Das
und ist Nielsen auch mit Nachnamen auch noch.
Genau. Also es, ja, das sind so die Charaktere, die wir am Anfang kennenlernen. Und man denkt sich so, okay, gut, dann gibt es noch irgendwie dieses Atomkraftwerk, da wo arbeiten auch Leute, die da in diesem Ort leben. Das ist auch alles so ein bisschen geheimnisvoll schon, finde ich, mit dem Atomkraftwerk. Das kann man nicht so richtig durchblicken. Ja. Und, ach ja, man könnte noch sagen dazu, dass Hannah, die Mutter von Jonas, eine Affäre mit Ulrich, dem Vater von Mikkel, Magnus und Martha hat. Warum haben die ihre Kinder alle mit M benannt?
Es steckt bestimmt was dahinter.
Genau, das kann man auch noch analysieren bestimmt. Fällt dir noch irgendwas ein, was man zum Anfang der Serie sagen muss?
Nee, ich glaube, dass wir das auch alles noch viel komplizierter machen. Also, ja, naja.
Aber das ist halt so das, womit man einsteigt. Und man denkt sich so, ja, das ist diese Kleinstadt, da gibt es halt, dann hat der eine Affäre, dann verschwindet jemand. Und eigentlich denkt man, dass die ganze Zeit das Geheimnis ist, dass dieses Kind verschwindet und dass das irgendwie aufgedeckt werden muss.
Ist ja auch so ein bisschen Krimi-Elemente da drin, weil der Ulrich, der Polizist, mit seiner Kollegin Charlotte auch ermittelt. Und nebenher sind ja auch noch irgendwie Liebesgeschichten und
Zwischen den Jugendlichen.
Ja. Und Jonas hat den Selbstmord seines Vaters nicht so ganz verkraftet, war auch in Therapie und kommt dann wieder zurück in die Schule. Genau. Also es ist auch noch ein bisschen Teenie-Schule, Highschool-Drama drin. Es ist irgendwie erstmal alles drin. Und dann.
Genau. Ja, was passiert dann?
Und dann fangen sie plötzlich an, in der Zeit herumzureisen.
Es gibt nämlich ein, wie nennt man das, ein Höhlen...
Ein Schlupfloch.
Geflecht, ein Schlupfloch in eine Höhle. Und in dieser Höhle gibt es scheinbar einen Durchgang in eine andere Zeit. So habe ich das zumindest die ganze Zeit verstanden.
Ja, und es ist nicht nur eine andere Zeit. Also am Anfang ist es eine andere Zeit und dann ist es nochmal irgendwann eine andere Zeit. Und diese, also es gibt in der, ist es schon in der ersten oder ist es erst in der zweiten Staffel, dass es 3 Zeitebenen gibt?
Genau, das kriege ich nicht mehr auseinander. Ich glaube, in der ersten Staffel ist es relativ früh schon, dass man hat 2019, man hat 1986 und man hat 1952, glaube ich.
53. Und wer jetzt gut in Mathe ist, der wird sofort merken, dass diese Jahreszahlen alle 33 Jahre auseinander liegen. Linda guckt so, als wäre sie nicht gut in Mathe. Ist ihr noch nicht aufgefallen. Ist tatsächlich eine Frage in dem Quizspiel, das ich dir mal geschenkt habe.
Wie viele Jahre das auseinander ist, wie viele Jahre ein Zyklus ist.
Mhm. Ja, egal. Ich weiß auch nicht mehr, ob diese Zahl überhaupt eine Rolle spielt, aber es fällt halt auf. dass es diese Zeitebenen gibt.
Genau, und ja, also eigentlich, dann, als das mit dem Zeitreisen beginnt, da denkt man schon so, okay, das könnte jetzt kompliziert werden, aber kaum denkt man sich, man hat so ein bisschen verstanden, wird es halt nur noch komplizierter, das muss man dazu sagen.
Ja, und im Laufe der Serie, der 3 Staffeln, die es gibt, wird es immer weiter kompliziert. Und am Ende gibt es nicht nur Zeitebenen, sondern auch verschiedene Paralleluniversen. Also eins, also zwei. Ich bin die ganze Zeit verwirrt heute während dieser Folge, aber das liegt in dieser Serie. Man sollte vielleicht auch noch sagen, wie die beiden Macher heißen. Ich kann mir diese Namen auch nicht merken, weil die auch echt komische Namen haben.
Schämen Sie jetzt nicht für Ihre Namen.
Naja, schon.
Außergewöhnliche Namen für ja. Unsere Ohren.
Also der Regisseur heißt Baran Bo Oda. Oda. Und die Drehbuchautorin heißt Jantje Friese.
Und das finde ich auch besonders eigentlich, dass die wirklich so ein Gespann sind und dass man die eigentlich jede Folge gemacht haben. Es gibt ja doch Serien, wo dann der Regisseur wechselt, der Drehbuchautor wechselt oder ob es halt ein Team ist von Autoren. Aber das ist halt vielleicht bei dieser Serie auch so gut gelungen, dass es alles aufeinander abgestimmt ist und diese 3 Staffeln in sich gemeinsam Sinn ergeben, trotz dieser ganzen Verwirrung, die es dann nun mal gibt. Weil das halt ein Team war, das sich das ausgedacht hat.
Das ist ja auch ein internationales Modell. Also in den USA ist das ja grundsätzlich so, dass es einen Showrunner gibt, der halt über die Drehbücher quasi wacht und da einen Überblick hat. Und das war in Deutschland halt bisher nicht so der Fall, dass man danach gearbeitet hat.
Tatsächlich kenne ich mich damit nicht so gut aus, aber ich finde, es macht auf jeden Fall Sinn, weil das dann wirklich wie aus einem Guss wirkt und nicht wie jetzt kommt die Storyline und die Storyline. Und ich finde, bei so einer Story wie jetzt bei Dark macht das auf jeden Fall Sinn, da zu versuchen, roten zu Faden zu haben, weil wenn die Showrunner oder die Serie machen schon, also wenn nicht einer den Faden in der Hand behält sozusagen oder zwei, dann ist man, glaube ich, sehr schnell verloren und es wird schnell unlogisch.
Ich glaube auch, dass wenn da jetzt jemand Neues reinkommen würde und ein Drehbuch schreiben müsste, der wüsste überhaupt nicht, wie. Weil das einfach, diese Serie ist einfach so komplex, dass, mich fasziniert ist, dass die Showrunner da so einen Überblick haben, dass sie das selber verstehen und da auch noch weiter sinnige Drehbücher schreiben können.
Ja, und es wird ja auch wirklich immer komplizierter. Ich habe nachher wirklich bei den letzten Folgen, habe ich mir parallel es gibt so eine Fanpage von Dark, die Zusammenfassung der Folgen durchgelesen, weil ich dachte, die stehen jetzt da und worüber reden die? Aber in welchem Jahr war das jetzt nochmal? Und es ist nachher ja auch so, dass sie nicht mehr in 33 Jahrschritten durch die Gegend springen, durch die Zeit, sondern ein Jahr oder 10 oder. Also es hat überhaupt keine Bedeutung mehr nachher, dieser Rhythmus, oder?
Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber es kommt ja eben auch noch diese Parallelwelt dazu und das macht es ja auch nochmal verwirrender.
Ich glaube, deshalb ist das so, genau, weil das haben wir jetzt auch noch gar nicht erwähnt. Es gibt nicht nur verschiedene Zeitebenen, es gibt noch eine Parallelwelt, in der bestimmte Elemente anders sind, in der Leute nicht da sind oder doch da sind oder in der einfach alles spiegelverkehrt ist. Also wirklich spiegelverkehrt.
Ja, das wurde alles komplett spiegelverkehrt gedreht. Also auch irgendwie total absurd. Aber das, was wir vorher kurz gesagt hatten mit dem... Was hatten wir kurz vorher gesagt? Achso, dass du nebenher noch Sachen nachgeguckt hast. Das ist ja auch gewollt von den Machern, dass man währenddessen irgendwie sein Handy in der Hand hat und noch Sachen nachguckt. Weil... Also es gehört ja mittlerweile sowieso zum Konsum dazu, dass man parallel...
Second Screening.
Genau, und bei denen ist es quasi gewollt, dass man nebenher den Second Screen hat, aber halt sich trotzdem der Serie widmet und halt parallel dazu auf Internetseiten surft und den Stammbaum raussucht und versucht rauszufinden, wer jetzt wie verwandt ist.
Das ist auch wirklich immer wieder augenöffnend gewesen. Ich habe auf dieser Fanpage, die wirklich sehr gut gepflegt ist scheinbar, haben sie zu jeder Person, konnte man dann sehen, das ist Vater, Mutter, Tochter, wie auch immer, also wirklich alles aufeinander. Und da, weiß nicht, da dreht sich schon der Kopf, wenn man das nicht nochmal sich, weil ich habe wirklich dann manchmal wirklich da gesessen, obwohl ich es eigentlich schon halbwegs verstanden hatte, saß ich so da und dachte, von wem war das jetzt nochmal die Mutter? Und das war einfach wieder überraschend.
Ja, vor allem wird es dann noch schlimmer, wenn jemand gleichzeitig Mutter und Tochter ist. Also
genau, das passiert nämlich auch in dieser Serie.
Eine Person ist gleichzeitig die Mutter von einer, die aber auch gleichzeitig ihre Mutter, also ich kann das gar nicht so aber richtig sagen. Aber
wir haben da vorher auch schon drüber gesprochen oder du hast angemerkt, dass es ja trotzdem logisch ist irgendwie. Wie wir schon gesagt haben, irgendwie behalten sie den roten Faden und irgendwie kann man auch noch folgen, wenn man sich anstrengt. Und das finde ich auch ein ganz tolles Erlebnis eigentlich, weil man guckt einfach, oder mir geht es so, ich gucke viele Serien und die konsumiere ich halt, die kann man wegkonsumieren und die strengen mich nicht besonders an. Und das ist auch einfach mal schön, was zu gucken, wo mein Hirn sich so ein bisschen verknotet. Also wo ich so ein bisschen mitarbeiten muss irgendwie für mich selber, damit ich nicht total den Faden verliere. Weil ich weiß, wenn ich jetzt in der Vorbereitung, weil ich denke, ich habe keine Zeit mehr, eine Folge übersprungen hätte, das wäre ja nicht gut ausgegangen. Dann würde ich hier sitzen und würde mir das denken, worüber reden wir? Was passiert hier?
Ja, man darf da eigentlich nicht mal 5 Minuten verpassen, weil dann ist man schon komplett raus.
Ganz genau. Ich bin auch echt immer auf Pause gegangen, wenn ich den Raum verlassen habe. Ich dachte, ich verstehe sonst nichts mehr.
Aber das mit dem Rätseln oder das, also Rätseln ist ja auch ein ganz entscheidender Aspekt, dass man einfach sich mit jeder Szene fragt, was?
Ganz genau.
Was kann in verschiedene Richtungen gehen, aber Man ist einfach die ganze, man muss einfach aktiv dabei sein. Und das ist ja auch das Faszinierende an dieser Serie, dass man einfach so in den Bann gezogen wird und wissen muss, was da jetzt passiert ist. Also man muss diese Frage beantworten können irgendwie.
Ja, und man strickt sich auch immer nur noch mehr rein. Und ich weiß nicht, wie. Es ist halt, wie du meinst, man muss irgendwie das Gefühl haben, dass man dem so ein bisschen auf die Schliche kommt. Und das macht es natürlich auch weiterhin spannend. Ich hatte halt an keinem Moment eigentlich, obwohl ich halt in der zweiten Staffel in der Mitte aufgehört habe zwischendurch, da war dann the big reveal, dass Jonas auch jemand anderes ist, von dem man nicht wusste, dass es Jonas ist. Es ist Jonas in der Zukunft, nämlich Adam. Hm. Und da hat irgendwie mein Gehirn vielleicht so ein bisschen ausgesetzt und gesagt, okay, gut, jetzt habe ich einen Teil verstanden, aber irgendwie noch gar nichts. Und vielleicht habe ich dann deswegen abgeschaltet. Aber es ist halt immer nur ein Schritt weiter auf der Leiter irgendwie.
Aber ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, das war bei mir auch so ein Punkt, wo ich dachte, ach nee, also, weil man sympathisiert total mit Jonas und dann sieht man, dass er in der Zukunft ein totaler Vollidiot wird, so ungefähr. Also er wird dann quasi der Böse. Ja, wo, da habe ich auch irgendwie an Star Wars gedacht, weil so Anakin wird zu Darth Vader und so. Aber irgendwie war ich da auch ein bisschen frustriert und dachte, wenn sie jetzt noch weiter so machen, dann wird das irgendwann echt blöd. Und war dann auch ganz froh, dass es nur 3 Staffeln geben würde, weil ich man muss es kompakt halten, sonst werden da noch 1000 weitere Welten hinzugekommen und es wäre aus dem Ruder gelaufen, glaube ich. Und dann wäre irgendwann der rote Faden auch weg gewesen.
Und ich fand wirklich, also wir haben jetzt auch gar nicht drüber gesprochen, also in unserer Vorbesprechung, wie wir das Ende fanden. Und bei mir ist es ja jetzt noch sehr frisch, aber wenn man von diesem Ganzen, es wird immer komplizierter und es wird immer komplizierter ausgeht, es ist eigentlich am Ende ganz einfach. Eigentlich ist es, man muss es nur am Anfang kappen sozusagen, da wo es angefangen hat. Mhm. Was eigentlich total logisch ist, aber wo ich wirklich nicht drüber nachgedacht habe, weil wenn man erstmal akzeptiert hat, dass es in einer Welt Zeitreisen gibt, dann fragt man sich auch nicht mehr, woher das kommt, finde ich. Also man fragt sich nicht mehr, gibt es eine Zeit, wo es kein Zeitreisen gab, weil die sind dann ja auch schon jahrhundertelang durch die Zeit gereist. Sie waren ja auch im 19. Jahrhundert irgendwie. irgendwie zwischendrin. Dann waren sie 20 in den 2050ern. Also sie waren halt überall und man denkt so, ja, das ist jetzt die Welt, in der die leben. Es gibt halt Zeitreisen.
Ja. Aber ja, ich denke mal so, weil wir haben uns ja auch die Frage gestellt, warum wir die Serie mögen, und ich frage mich das immer noch, warum ich die Serie mag. Weil ich eigentlich so mit Zeitreisen überhaupt nichts anfangen kann, mit dem ganzen Mystery, und das hat ja auch Fantasy-Elemente, wobei eigentlich ist es ja in der realen Welt, aber durch die Zeitreisen ist es halt irgendwie Fantasy, Science-Fiction, da ist irgendwie alles drin. Eigentlich mag ich das nicht. Und ich war auch, als ich das am Anfang da 2017 gelesen habe, dass es diese Serie geben wird, dachte ich auch so, ja, okay. Ist jetzt nicht so ganz mein Genre. Aber weil es eben die erste deutsche Netflix-Produktion ist, habe ich die Serie geguckt. Und weil man halt so durch dieses Rätseln in den Bann gezogen wird, muss man es dann auch fertig gucken. Und dann ist, sie ist einfach halt unglaublich gut gemacht.
Es ist auch, ich habe es auch am Anfang eigentlich nicht so richtig gucken wollen, weil ich fand es am Anfang zu gruselig. Ich habe wirklich gedacht, das ist eine Horrorserie. Und ich habe da...
Das also finde ich überhaupt nicht.
Ja, ich sag ja auch, es war halt am Anfang. Ich hatte so das Gefühl, es ist so dunkel und diese Musik, also, die ist ja wirklich auch sehr bedrohlich teilweise. Es ist so ein lautes, anschwellendes Geräusch und was hier wieder weniger wird. Und dadurch, dass man noch nicht so richtig, dass ich am Anfang noch nicht so richtig verstanden habe, wie diese Welt aufgebaut ist und was in dieser Welt möglich ist, dachte ich halt, es gibt da eine böse, dunkle Macht, die halt in diese Welt eindringt, was halt in einem Horrorfilm ja nun mal so ist.
Das Setting ist halt auch sehr horroresk. Dadurch,
genau,
dass
es ist
halt
dunkel,
es ist neblig,
Wald. Es gibt irgendwelche Höhlen, es gibt ein Atomkraftwerk, von dem niemand so richtig weiß, was da überhaupt abgeht. Mhm. Das ist halt alles, es ist halt auch ein Rezeptbuch für einen Horrorfilm. Und deswegen habe ich am Anfang ein bisschen Schiss gehabt, das alleine zu gucken.
Oh.
Und habe mich dann doch überwunden.
Ja.
Und habe mich dann doch überwunden. Und was mich auch bei der Stange gehalten hat, es war einfach die tollen Schauspieler. Also das hat einfach so richtig gut funktioniert. Also ich fand zum Beispiel Oliver Masucci, der den Ulrich Nielsen, den Polizisten spielt, fand ich total klasse. Und der ist mir vorher noch nie aufgefallen, als Schauspieler.
Der,
wahrscheinlich einfach, weil ich keine deutschen Filme gucke.
Der hat aber doch Hitler gespielt.
Ganz genau. Das habe ich aber erst später gecheckt, weil ich erst später den erst wieder da Film gesehen habe. Ich habe echt ein bisschen gebraucht, um das zusammenzubringen.
Aber das Besondere sind ja nicht unbedingt die Schauspieler selbst, sondern das Casting. Das ist ja unfassbar. Also so,
ja, gut,
so
die Schauspieler sollten auch nicht schlecht sein.
Ja, aber so, ich meine, so ein krass gutes Casting habe ich einfach noch nie gesehen, weil dadurch, dass es in drei Zeitebenen spielt, ist jede Figur quasi dreimal besetzt. Und also teilweise sehen sich die Schauspieler so verblüffend ähnlich, dass man... Also gerade, oder auch Oliver Masucci, der ein sehr markantes Gesicht hat und man denkt, die finden nie jemanden, der ihm ähnlich sieht. Und dann spielt die ältere Version Winfried Glatzeder und die sind sich irgendwie total ähnlich.
Und ich habe echt nicht gecheckt, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht gecheckt habe, dass es ein anderer Schauspieler ist. Ich dachte, sie haben mir nur eine Nase angeklebt. Aber dabei, es ist halt echt Wahnsinn. Ich möchte eigentlich am liebsten Fotos von den Leuten nochmal in 30 Jahren sehen, wie sie sich verändert haben. Und das damit
dann sehen sie wahrscheinlich ganz anders aus.
Wahrscheinlich.
Aber es ist echt so faszinierend, wie gut, also mir ging es bei anderen Konstellationen so, dass ich dachte, muss ich echt zweimal hingucken, dass man merkt, dass das zwei unterschiedliche Leute sind.
Ja, und es ist halt auch so Wahnsinn. Und auch wenn man, also dir ging das ja auch so, dass du Schauspieler auch wiedererkannt hast, ne? Also, dass man sich so dachte, also wie du meinst, Oliver Masucci, von dem man denkt, da findest du wahrscheinlich niemanden, der dem irgendwie ähnlich sieht. Oder wie die, das ist echt wie so ein Puzzle. Die haben das wirklich geschafft, einfach so drei Puzzlestücke immer so zusammenzusetzen. Und das haben sie, glaube ich, auch, ich glaube, Netflix hat das auch auf seinem Instagram-Account, das kann man da irgendwo finden, die Bilder von denen alle nebeneinander gepackt. Und man denkt sich so, boah, also den Casting-Director, der sollte auch einen Preis kriegen.
Auf jeden Fall. Aber es ist ja auch eine unfassbar große Palette an Schauspielern. Und deutsche Schauspieler sind ja, man sagt ja immer, man kennt sie irgendwie alle, wenn man ein bisschen Fernsehen guckt. Aber es kommen ja auch immer wieder neue dazu. Und gerade die junge Generation bei Dark, die Jugendlichen im Jahr 2019, 20, Die sind ja auch total gut und die haben damit ein unfassbares Sprungbrett für eine internationale Karriere.
Und man, die haben ja nicht nur, also die haben ja auch ein Sprungbrett innerhalb von Netflix, ne? Also ich warte halt jetzt eigentlich nur auf die nächste Louis Hoffmann-Serie einfach.
Ja, Film mit ihm. Wie heißt sie denn, die Martha gespielt hat?
Mal bitte.
ist Lisa Vicari, glaube ich. Was? Ja. Die hat ja dann in dem, ich glaube, es war der erste deutsche Netflix-Film, Izzy und Ozzy, hat sie ja auch die Hauptrolle dann gespielt. Du guckst so, als hättest du davon nichts mitgekriegt. Aber ja, hat sie.
Wen ich wieder erkannt habe, war Sebastian Rudolph. Da war ich auch ganz überrascht irgendwie, weil ich dachte so, irgendwoher kennst du den? Und der war lange Zeit am Thalia-Theater in Hamburg im Ensemble. Und ich war echt so, oh ja,
welcher kennst du wieder. Welcher ist das jetzt nochmal?
Achso, der hat den Mikkel gespielt, also Michael, den Vater von Jonas, den also Erwachsenen.
Ja, aber sonst sind auch ganz viele, die schon in Tatorten natürlich mitgespielt haben.
Da habe ich auch tatsächlich einen wiedererkannt. Ich glaube, ich weiß nicht, wie er heißt. Ich glaube, der war
Wolfram Koch.
Tatort. Wolfram Koch, der hat Magnus, den erwachsenen Magnus gespielt.
Und Mark.
Das fand ich auch. Die haben sich auch so ähnlich gesehen, fand ich. Also da dachte ich auch so. Ja. Wahnsinn.
Und Mark Waschke, der im Berliner Tatort den Kommissar spielt. Spielte Noah. Verschiedene Leute.
Wenn ich jetzt mal vom Casting einmal kurz wegspringen darf, fand halt auch dieses. mach ich jetzt einfach. Ich wollte sagen, dass, wenn man über Noah spricht, weil ich dachte die ganze Zeit, dass Noah der Böse ist, die ganze Zeit denkt man das, das ist der böse vermeintliche Priester? Keine Ahnung.
Also das Auftreten allein war schon irgendwie war von Anfang an so, dass ich dachte so, Aber es ist, glaube ich, auch häufiger, dass Priester irgendwie so oder vermeintliche Priester die Bösen sind.
Er wirkte halt auch einfach, er passte so gar nicht rein in das 2019-Setting. Ich glaube, das war es auch, dass er einfach der Fremde war, der an den Ort kommt, so wie im Western halt. Und man sich so denkt, was macht der hier? Und niemand kennt ihn und niemand weiß, was das jetzt soll. Und wie sich das dann nachher dreht und man merkt, dass er eigentlich jemand ist, der durch die Zeit reist, um seine Tochter wiederzufinden. Das ist halt, die Serie verkauft ihn halt anders am Anfang.
Ja, es wendet sich ja sowieso alles irgendwie ein bisschen, hat man das Gefühl, weil die am Anfang gut sind, die werden ja dann im Laufe der Zeit immer schlechter. Und bei Noah ist es vielleicht andersrum.
Ja. Man kann sowieso, du hast ja gesagt, dass Jonas so eine Sympathiefigur auch ist. Und das glaube ich auch, dass er das bleibt, auch wenn er nachher als alte Version von sich selber die falschen Entscheidungen vielleicht trifft oder nicht weiß, welche Entscheidung er treffen soll. Aber ich finde, man kann die Beweggründe von fast allen irgendwie ganz gut nachvollziehen. Außer von Hannah.
Die ist einfach nur intrigant.
Die fand ich einfach nur schlimm. Die hat zuerst hat sie Ulrich und Katharina, seine spätere Frau, verpetzt, als die rumgemacht haben. Und die haben mega Ärger dafür gekriegt. Er musste, glaube ich, sogar ins Gefängnis kurzzeitig. Sie hat auch irgendwen umgebracht. Warte mal kurz. Nee, gar nicht. Sie hat Ulrich einfach in der psychiatrischen Anstalt gelassen, obwohl sie ihn hätte retten können. Es ist einfach, sie hat so viele böse Dinge getan. Und am Ende ist sie immer noch da, weil es einfach die Geschichte so, also die Logik einfach so ist.
Ja, weil sie halt nicht durch Zeitreisen entstanden ist.
Genau, aber trotzdem fühlt sich das falsch an, finde ich.
Naja, kann man nichts machen. Man kann dem Schicksal ja nicht entkommen. Aber das, was ich an Jonas am Anfang so sympathisch finde, ist, dass man einfach seine Reise in Anführungsstrichen so mitkriegt, weil man ja mit ihm diese ganzen Rätsel erstmal aufdeckt. Er ist ja derjenige, der dem quasi auf die Schliche kommt und dann fühlt man das so ein bisschen mit ihm und er ist halt so völlig so, was, was passiert hier? Und man als Zuschauer ist auch so, was passiert hier? Und dadurch ist er halt einfach sympathisch, weil man, ja, er ist eine Identifikationsfigur. Und als Adam dann, als erwachsener Mensch, sehr erwachsener Mensch, ist er dann halt gereift und hat eine ganz andere Sicht auf die Dinge und hat das halt alles schon erlebt und ist tausendmal in der Zeit gereist.
Und ich finde es auch spannend, am Ende stehen er und Claudia Tiedemann, die ehemalige Betreiberin des AKWs, zusammen da und dann fragt er sie, ob sie diese Szene oder diesen Moment schon mal erlebt haben und sie meint, ja, unzählige Male. Mhm. Also das, was wir eigentlich sehen als Zuschauer, ist nur eine einzige Wiederholung. Der Rest, das kann 100.000 Mal passiert sein, genau die gleichen Dinge und das, selbst obwohl sie uns das nicht so richtig zeigen, suggerieren sie ja das, indem sie einzelne Szenen dann doch nochmal wiederholen und dann zeigen sie das nochmal, oder sie zeigen mit einem Splitscreen, dass es passiert oder das könnte passieren, das könnte aber genauso gut passieren. Und das finde ich auch total gut gemacht, dass man sieht, wir sehen nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt eigentlich von diesem ganzen Kosmos, der da eigentlich ist hinter.
Und was sagt uns das dann?
Das war jetzt fies.
Du wolltest ja auch über das Thema Schicksal reden und dass man seinem eigenen Schicksal einfach nicht entkommen kann. Und das ist ja eigentlich die Aussage dessen, was du gerade gesagt hast.
Genau, danke, dass du mir eine gute Überleitung gibst und ich sie nicht ergreife. Das ist immer, das ist schön. Ja, also ich wollte ganz gerne über das Schicksal reden, weil ich fand das spannend. Ich habe jetzt schon so ein paar Filme gesehen über Zeitreisen oder ich verstehe, glaube ich, grob, was Zeitreisenfilme uns eigentlich sagen wollen. Und wenn man
ich dachte, du sagst jetzt, ich verstehe, glaube ich, grob, wie man Zeitreist.
Das ist sehr gut. Ich glaube, das ist ein gutes Zitat für Instagram, das sollten wir uns merken. Aber ich wollte eigentlich sagen, dass egal, was man sich anschaut, sagen wir jetzt mal Zurück in die Zukunft, ein echter Zeitreisen-Klassiker oder Donnie Darko, was ja auch ein Zeitreisenfilm ist. Es wird immer gesagt, wenn du in der Vergangenheit irgendwas änderst, wird sich die Zukunft verändern. Wenn du nur eine Kleinigkeit änderst, dann sind plötzlich deine Eltern nicht mehr deine Eltern oder du wirst nie geboren oder was auch immer. Also ne, das sind die großen, schwerwiegenden Dinge, aber selbst wenn du nur irgendwo nur einmal den Lauf der Zeit veränderst, dann sieht es halt ganz anders aus in der Zukunft oder in deiner Gegenwart. Und genau das macht Dark halt nicht. Das sagen sie am Anfang die ganze Zeit. Wenn man jetzt was verändert, dann, also eigentlich sagen sie es ihm gar nicht, aber man erwartet das, weil Ulrich versucht, jemanden umzubringen, weil er denkt, das ist derjenige, der seinen Sohn entführt hat in der Zukunft. Und dann versucht er ihn umzubringen, um das zu verhindern in der Zukunft. Aber es funktioniert nicht. Erstmal stirbt er nicht. Und es hilft einfach gar nichts, weil es hat keine Auswirkung. Es hat nur minimale Auswirkungen irgendwie. Und es hat auch, es wird die ganze Zeit suggeriert, also es wird die ganze Zeit Jonas gesagt, wenn du in die Vergangenheit reist und die Dinge änderst, dann wird sich deine Gegenwart verändern oder die Zukunft. Oder eigentlich das große Thema ist ja eigentlich die Apokalypse, die abgewendet werden soll. Die steht halt die ganze Zeit im Raum. Die wird 2020 kommen. Du hast wirklich ein richtig guter Kniffes. Wenn man so drüber nachdenkt. Aber es ist halt immer dieses, eigentlich ist ja immer das Motiv, man verändert was und es wird sich etwas verändern, weil alles irgendwie wie so dieser Butterfly-Effekt eigentlich, so auf der Schiene. Aber das ist einfach bei Dark nicht so, weil kaum reisen sie in die Vergangenheit und ändern irgendwas, es geht immer so weiter, es verändert sich einfach nichts. Und ich finde, das ist ganz klar ein Zeichen dafür, für so eine Art Schicksal, die da ist, die das unausweichlich ist. Selbst wenn die Leute versuchen, etwas zu verändern, können sie den Weg, der für sie vorhergesehen ist, auf irgendeine Art und Weise nicht verlassen.
Man denkt als Zuschauer ja immer mal wieder, vielleicht ändert sich ja jetzt doch was. Aber auch diese Szene, die du erwähnt hast mit Claudia Tiedemann, die dann halt sagt, sie hat diese Szene schon tausendmal wieder erlebt, das verdeutlicht das ja ganz besonders, dass es einfach...
Es geht immer wieder auf diesen Punkt zu. Ja genau.
Man kann noch und noch versuchen, irgendwas zu tun, aber...
Genau, und ich finde, das finde ich ganz spannend, weil das hebt das natürlich von anderen Zeitreisengeschichten ab. Und, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Es ist so schwierig. Warte. Red ruhig erstmal über was anderes, wenn du möchtest.
Oh Gott. Wenn man mir sagt, ich soll über irgendwas reden, dann ist mein Gehirn immer sofort.
Ah, ich habe es wieder gefunden. Gut, danke. Ich habe den Faden wieder gefunden. Schnell. Ich wollte nämlich sagen, das ist ja eigentlich auch dieses Motiv von der Liebe, die alles überwindet ist, was wir auch häufig in Serien, in Filmen finden, von also ernst zu nicht so ernst. Und das ist ja genau das, was in dieser Serie alles kaputt macht. Also klar, nicht unbedingt ist das ist nicht der Ursprung. Aber
doch.
Weil, doch, stimmt, ja, eigentlich schon.
Das ist der Ursprung.
Genau. Ja, genau. Ich war gerade schon wieder bei der Ursprungswelt, in der es Zeitreisen noch nicht gibt und der Zeitreisen erst erfunden werden. Das ist ja eigentlich die Ursprungswelt, aber der Ursprung ist natürlich, dass die Beziehung von Jonas und Martha, die später dann Adam und Eva sind, was natürlich ein super tolles religiöses Motiv ist und was uns natürlich sagen soll, das ist der Ursprung von allem.
Und ja, das, aber eigentlich ist es ja auch nicht, also es ist nicht der Ursprung vom Zeitreisen.
Nee, genau das meine ich ja. Es gibt ja die Ursprungswelt, in der es kein Zeitreisen gibt. Und der Ursprung vom Zeitreisen ist ein Vater, der seinen toten Sohn und seine Schwiegertochter und seine Enkelin wieder ins Leben zurückrufen will.
Ja.
Oder sie zumindest sehen möchte, lebend. Und deswegen Zeitreisen will. Aber diese Liebe, die sozusagen alles überdauert oder alles bekämpft, das ist ja das, woran Jonas und Martha die ganze Zeit glauben wollen. Und das ist ja auch das, was Jonas die ganze Zeit versucht, Martha zu retten. Aber dann merkt man irgendwann oder es wird ihnen klar, dass diese Liebe, wenn die besteht, dass es halt alles andere auslöst, was die Gegenwart halt super verkompliziert hat.
Ja, und davon abgesehen sind sie auch verwandt.
Genau, das ist halt auch so ein Punkt in der Serie, wo man sich erstmal so an den Kopf fasst und denkt so.
Also wenn man das, eigentlich ist es auch eine ziemliche Inzestserie.
Total, aber das finde ich auch spannend. Da habe ich dir vorhin gerade noch eine Sprachnotiz aufgenommen, weil mir das siebenteils eingefallen ist. Wenn man sich mal überlegt, niemand verlässt diesen Ort. Es kommt fast niemand Neues in diesen Ort.
Das ist schon so ein Klischee.
Es ist schon so ein Klischee. Eigentlich wollen die Jugendlichen gerne aus dem Ort raus, aber sind noch zu jung, um irgendwie das Dorf zu verlassen. Aber das erinnert halt so an diese Dörfer irgendwo in den Bergen, wo es dann halt auch nur incestuöse Beziehungen gibt. Und das scheint ja da auch zu sein, weil es niemand geht, niemand kommt und alle treffen sich die ganze Zeit in jedem Zeitalter wieder.
Ja. Und in der finalen Szene sind ja dann am Ende auch nur die übrig, die eben nicht durch Zeitreisen und Inzest entstanden sind und das sind nur noch 6 Leute. Das ist. aber jetzt, um nochmal auf den Punkt von ganz am Anfang zu kommen, mich würde jetzt schon noch interessieren, was du da so für deutsche Sachen noch siehst.
Ja, also erstmal finde ich dieses der dunkle Ort, der am dunklen Wald liegt, sozusagen. Also ich finde, das ist sehr deutsch. Das ist, glaube ich, ein Bild, was man schon im Ausland haben könnte von uns. Die Häuser, in die...
Das, hab ich
das kannst ja gleich nochmal debunken sonst, wenn du mir nicht zustimmst. Ich finde, das ist irgendwie so ein Bild, von dem ich denke, dass Leute das von außerhalb haben. Dann habe ich herzlich gelacht, als irgendwie irgendwo irgendwann von Nena lief. Das fand ich richtig gut. Und da habe ich das Lied das erste Mal, dachte ich so, ach, es passt so richtig gut dahin.
War in der 80er-Jahre-Ebene, oder? Da passt es ja auch.
Es lief, ja, ich weiß, aber irgendwie war Jonas mit dem Bild oder so, wenn ich das richtig erinnere, es war halt einfach so dieser Clash von, aber naja, wenn man so auf den Text achtet, das passt ja auch mit diesem ein Schloss aus Sand und so. Es hat einfach perfekt gepasst. Und dann haben sie es auch beim Abspann bei der letzten Folge nochmal gespielt. Ich habe mich so gefreut. Also, das ist halt, Nena wurde gespielt, ist auch sehr deutsch. Ich finde diese, ja, es, wie du meinst, man könnte auch sagen, das spielt nicht in Deutschland, aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn das amerikanisch wäre, wäre das ganz anders. Dann sähe das heller aus, dann wäre das freundlicher, dann wäre die Highschool ganz anders. Und ich finde schon allein nur dieses Polizeirevier, was die da haben. Da denke ich so, ja, das ist so, das könnte doch auch im Tatort sein, oder?
Ganz ehrlich. Darüber reden wir dann das nächste Mal.
Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass dieses Düstere Und dass diese dunkle Musik, also diese düstere Musik, ich habe, als ich die angefangen habe, die Serie zu gucken, habe ich mir auch den ganzen Soundtrack die ganze Zeit angehört. Und die Musik ist einfach so richtig gut, aber die ist auch so richtig deprimierend. Und ich finde, das ist auch sowas, was man, glaube ich, mit Deutschland verbindet. Irgendwie so ein bisschen broody, ein bisschen düster, so ein bisschen, ja, man ist dann halt im dunklen Wald und dann gibt es da halt noch eine Höhle und dann ist da noch das AKW im Hintergrund, weißt du? Also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt so eine Klischee, also ich sage jetzt nicht, dass das eine Klischee-deutsche Serie ist, aber wenn ich eine schreiben müsste, dann würde ich wahrscheinlich auch einen dunklen Wald reinschreiben und dunkle, düstere Musik reinpacken.
Ich glaube, ich lebe in einem anderen Deutschland als du. Also mir sind diese Klischees noch nie untergekommen. Oder ich habe sie einfach verdrängt.
Ja, also ich glaube, ich lebe ja jetzt auch nicht in einem Ort, wo es nur Wald gibt und wo es nur düster ist. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass die Leute im Ausland uns als sehr ernst wahrnehmen und sehr düster. Und die kennen auch ganz viele, kennen nur Rammstein. Und ich glaube, das ist einfach so ein Bild, was schon irgendwie existiert. Also ich glaube, dass die Leute, was ich so aus so Podcasts gehört habe, also amerikanischen Podcasts, die ich höre, wenn da Dark besprochen wurde, dann war das schon so, ja, die Deutschen, so ungefähr. Also nicht, das ist nicht böse gemeint, aber einfach so, in Amerika sehe das halt schon ganz schön anders aus.
Ja, natürlich, aber das merkt man ja sowieso auch bei, wenn man jetzt mal amerikanische und britische Serien vergleicht, jedes Land hat irgendwie so seine eigene, so
einen Ästhetik.
Ästhetik und seinen eigenen Ton irgendwie. Und es gibt ja auch, ja, weiß nicht, aber durch Netflix, das ist halt so dieses Haus darüber und das verbindet die Serien ja auch irgendwie miteinander. Und von daher ist es schon anders, als wenn man jetzt andere deutsche Serien, die jetzt im Free TV kommen, anguckt.
Ja, weil es auch viel komplexer ist, ja. Also ich glaube auch, dass das im Free TV nicht hätte funktionieren können, weil es zu kompliziert ist, oder?
Das ist auf jeden Fall keine Serie fürs lineare Fernsehen.
Du bist ja eher drin als ich, wie wir ja auch nächstes Mal merken werden, wenn wir über den Tatort sprechen. Wenn schon ein Tatort ein bisschen komplizierter ist und da eine Metaebene drin ist, dann drehen die Leute doch schon ab und sagen, oh, das ist kein klassischer Tatort.
Ja, das sind die Deutschen. Nee, aber beim Tatort gibt's ja, das werden wir das nächste Mal noch ausführlicher besprechen, aber da gibt's ja auch Ansätze, die das komplexer zu gestalten und halt eine fortlaufende Handlung einzubringen, aber das funktioniert da ja gar nicht.
Und du hast halt nur 1,5 Stunden Zeit und hier hast du halt drei Staffeln Zeit.
Das Problem ist ja, dass es nicht jede Woche das gleiche Team ist und dann kannst du einfach nichts Komplexes so machen. Also es müssen irgendwie abgeschlossene Filme sein, dadurch, dass es eben so ausgestrahlt wird und Dark hat da einfach ganz andere Möglichkeiten, dadurch, dass es halt über ein Streaming-Portal angeboten wird.
Ich fand auch die Folgenlänge eigentlich immer gut. Also dadurch, dass es immer so eine Stunde war ungefähr, war halt auch genug Zeit in einer Folge auch wieder so ein neues Kapitel aufzuschlagen irgendwie. Ich finde, das hat immer ziemlich gut funktioniert und es war immer so ein Muster von, am Ende sieht man nochmal so alle Protagonisten in dem Setting, in dem sie sich gerade befinden. Und man denkt so, das wird jetzt immer so ein bisschen die Fäden so zusammengezogen. Aber dabei wirft das auch noch mal viel mehr Fragen auf. Aber ich fand, das war immer so ein ganz schönes Stilmittel, dass sie so das am Ende noch mal versucht haben, so alle Leute noch mal zu zeigen. So. Ist dir das auch aufgefallen?
Ja. Reicht das als Antwort?
Ja. Ja, ist okay. Ja, ich gucke gerade noch mal so auf meine Liste, ob wir irgendwas vergessen haben. Aber als ich dir gesagt habe, dass ich das mit dem, dass ich das Winden ja so in sich geschlossen ist, da meintest du ja auch, man hat so das Gefühl, die Welt geht auch nur in Winden unter.
Ja, weil also es ist ja bei der Apokalypse, sieht man ja dann diese schwarze Kugel, die sich so über Winden windet. Und also ich habe das Gefühl, da gibt's eigentlich gar nichts anderes um Winden herum, außer Wald. Das ist
ja, aber es kommt ja auch niemand. Es kommt dann mal ein Fremder in die Stadt und das ist dann schon sehr eigenartig irgendwie.
Ja.
Der muss auch Zeitreisender sein, weil so kommt niemand in die Stadt sonst.
Es gibt eigentlich nur diesen einen Weg.
Es gibt nur den einen Weg durch die Höhlen.
Genau, aber bevor wir jetzt zum Ende kommen, würde ich dich schon auch noch gerne etwas fragen. Mhm. Würdest du denn gerne Zeitreisen wollen? Und wenn ja, wohin und warum?
Du hast mir die Frage ja vorhin schon gestellt, damit ich mir mal ein bisschen Gedanken mache. Habe ich natürlich nicht gemacht. Aber ich habe tatsächlich Angst vorm Zeitreisen, weil ich nämlich immer im Kopf habe, wenn ich jetzt hier Zeitreise, dann ändert sich alles und dann bin ich nicht nachher an dem Punkt, wo ich jetzt bin. Und das spricht natürlich eigentlich dafür, dass ich mit dem Punkt, wo ich jetzt gerade bin, eigentlich ziemlich zufrieden bin. Und ich glaube, deswegen muss ich gar nicht Zeitreisen.
Und du siehst außerdem dann am Ende aus wie Adam.
Oh nein, das will ich nicht.
Weil da lernen wir, dass Zeitreisen auch seine Spuren hinterlässt. Und er ist nämlich komplett vernarbt.
Genau, das hat schon seine, ja, das ist schon gefährlich, das Zeitreisen. Also ich wüsste jetzt auch tatsächlich kein Jahrhundert oder so, wo ich denke, da will ich jetzt unbedingt hin, weil ich meine, wenn ich in die Vergangenheit reise, dann kriege ich irgendwie, weiß nicht, Pest und Cholera. Oder das bin haben wir doch gerade auch. Naja, aber ich bin ja jetzt gerade in sehr komfortablen Situationen im Homeoffice. Ich glaube, das hätte ich im 16. Jahrhundert nicht gehabt.
Ja.
Realistisch zu sein. Da wäre ich wahrscheinlich, weiß ich
auch, da würdest du wahrscheinlich eh nicht arbeiten.
Und man muss sich ja auch einfach nur mal von der feministischen Warte aus sagen, für Frauen war es nie besser als jetzt. Es kann auch immer nur noch besser werden. Und je weiter ich zurückgehe, desto schlimmer
wird es. Du kannst ja auch in die Zukunft reisen. Ich habe ja nicht gefragt, ob du in die Vergangenheit reisen willst.
Aber wenn ich so die Vergangenheit würde ich auf jeden Fall ausschließen. Und die Zukunft, ich weiß nicht. Ich stelle mir die Zukunft immer nur so als, ja, weiß nicht, so ganz modern gebautes Haus vor. Mehr kann ich, oder Black Mirror. Das will ich auch nicht. Das ist mir auch zu gruselig.
Ja, genau. Ich mag das ja schon allein nicht bei Serien irgendwie was zu überspringen, auch wenn die nicht aufeinander aufbauen, also von daher will ich in meinem Leben auch nichts überspringen.
Das ist eine gute Begründung.
Es hat ja alles seinen Sinn, so wie es ist, und genau. Wenn wir mal an Schicksal glauben, dann ist ja auch alles richtig so und dann sollten wir auch nichts daran ändern und nicht irgendwie versuchen, nochmal zurückzureisen, um was zu ändern, oder in die Zukunft zu reisen, um was zu ändern. Also, es ist alles richtig. Außerdem geht das ja eh nicht.
Danke für den Hinweis.
Es gibt Leute, die glauben daran, also.
Ja, der Herr Tannhaus in der Serie Dark zum Beispiel, der genau. Hat sich da sowas gebaut.
Der jüngere Herr Tannhaus gespielt
hat. Ja.
Arndt Klavitta, den habe ich sogar schon mal auch in echt gesehen. Der war nämlich hat mal in einem Tatort mitgespielt, in einem Stuttgarter, und da war ein Preview, das mir eine Freundin geschenkt hat, und wir waren zusammen dort und da war er auch anwesend.
Cool.
Das nur dazu.
Er kam mir auch super bekannt vor.
Der spielt auch nicht, ständig in irgendwelchen deutschen Produktionen mit. So, wenn du,
ja, so sah er auch aus, dass ich.
Also ganz viele von denen dieser mittleren Generation, also oder der älteren Generation, ja.
Nee, der Erwachsenen-Generation.
Ja, ne? Der mittleren Generation.
Ja.
Da sind ganz viele, die schon mal in Tatorten oder in anderen Fernsehfilmen mitgespielt haben. Also die sieht man eigentlich ständig, wenn man den Fernseher anmacht. Das sind so Leute.
Das ist doch schön, dass die dann da auch drinne vorkommen und dass die halt auch mal was anderes spielen können. Ich meine, das ist doch auch schön, wenn man nicht irgendwie einfach irgendeinen Fernsehfilm spielt, sondern mal sowas Komplexes. Das ist doch auch cool. Ja.
Das sind vor allem auch so Leute, die kennt man alle vom Sehen, aber nicht vom Namen.
Genau, so ging mir das die ganze Zeit.
Ja. Aber jetzt kennen wir sie dann vielleicht irgendwann vom Namen.
Genau, jetzt lernen wir die Namen.
Oder können zumindest am Ende sagen, den kenne ich aus Dark.
Genau. Ich fand auch ganz toll nochmal so jetzt zum Abschluss, dass sie What a Wonderful World in dieser Coverversion am Ende gespielt haben. Das hat auch richtig gut gepasst, fand ich. Also die Musik war wirklich 1A. Das war richtig gut ausgewählt.
Auch der Titelsong ist ja schon allein.
Ja, ich wollte ihn eigentlich auch immer nicht überspringen. Jetzt auf die letzten Meter hatte ich ja nicht mehr so viel Zeit.
Das ist einfach richtig. Kannst du ihn jetzt ja noch ein paar Mal hören.
Ich fand auch, wir hätten auch wahrscheinlich noch über das Intro sprechen können. Das verändert sich ja auch von Staffel zu Staffel. Aber bis man das analysiert hat, da kann man, glaube ich, ein ganzes Seminar drüber machen.
Also ich glaube, wir könnten über Dark mindestens 10 Folgen füllen.
Oh, stell dir mal die guten Filmwissenschaftsstudenten, Medienwissenschaftsstudenten vor, Studierende, Entschuldigung, die das jetzt analysieren dürfen. Das ist doch Gold, oder? Das ist, wie viele Masterarbeiten und Bachelorarbeiten darüber geschrieben werden.
Ja, hätten wir eigentlich auch noch packen können. 2018 Abschluss gemacht, 2017 ging die Serie los.
Ja. Ah, nee, ich habe ja sowieso über Literatur geschrieben.
Tja.
Und du über deine Lieblingsthemen.
Ja, über Erzähler.
Ja.
Das heißt.
Also wir können euch auf jeden Fall auf den Weg geben, dass ihr diese Serie schauen müsst. Wenn euch das jetzt noch nicht überzeugt hat, dann.
Genau, unser Virus-Gerede hat insofern Sinn ergeben, weil es die Dark-Serie, die Serie Dark, ganz gut umfasst, weil sie eben auch sehr wir ist.
Ich glaube, wir haben es aber auch relativ gut gehandelt. Wir haben euch nicht versucht, die einzelnen Erzählstränge zu erklären. Also das wäre dann richtig in die Hose gegangen.
Dann wäre die Folge jetzt noch länger.
Ja.
Könnte schon sehr lang. So, 24-Stunden-Podcast-Folge. Viel Spaß!
Die Folge ist dann so lang wie die Serie insgesamt. Einfach. Ja.
Das machen wir ein andermal.
Genau. Aber jetzt entlassen wir euch und wünschen euch viel Spaß beim Schauen.
Tschüss.
Tschüss.